The Pioneer Morning Briefing mit Chelsea Speaker.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 15. Mai.
Der Euro ist heute unangefochten. Und das ist und bleibt ein großes Verdienst, für das wir, die Europäer, Ihnen, lieber Mario Draghi, dankbar sind. Zutiefst dankbar.
Im Rathaus von Aachen hat der Kanzler gestern einen feierlichen Ton angestimmt. Er hat eine Laudatio auf eben jenen Euro-Retter Mario Draghi gehalten, dem 78-jährigen Wirtschaftsprofessor und ehemaligen Premier Italiens wurde gestern der wichtigste Preis verliehen, den die EU zu vergeben hat, der Karlspreis. Damit werden seine Verdienste um Europa geadelt. Als EZB-Chef in der Euro-Krise vor fast 15 Jahren hatte er die Märkte mit legendären Worten beruhigt.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Und Mario Draghi hat im Jahr 2023 einen sehr viel beachteten Report veröffentlicht, der eine Bestandsaufnahme und Roadmap zugleich ist. Es ist ein Papier, das ausführlich Missstände benennt und den Weg zu einem wirtschaftlichen Aufschwung Europas aufzeigt. Gabor Steingart hat im Rahmen der Karlspreisverleihung mit der deutschen Wirtschaftsministerin auf der Bühne gesprochen, auch über jenen Draghi-Report.
Was ist Ihre wichtigste Stelle? Die haben ja ein paar Pathfinder im Ministerium.
Es geht doch um die Frage, kann Europa in der jetzigen Verfassung Partner sein in einer Welt, die sich so verändert? Sicherheitspolitisch, handelspolitisch und technologisch. Wir sind ein alternder Kontinent im Gegensatz zu anderen Ecken der Welt. Wir sind langsam. Ein schwaches Europa wird zum Spielball von Mächten. Ein schwaches Europa wird zur verlängerten Werkbank.
Ein Europa als verlängerte Werkbank für den Rest der Welt? Das kann es ja in der Tat nicht sein. Darum, was steht eigentlich im viel gerühmten Draghi-Report? Hier ein paar wichtige Punkte heute Morgen zur Orientierung und zur Inspiration. Zum einen mahnt Draghi an, dass die EU-Wirtschaft mehr leisten muss.
Wenn Europa nicht produktiver werden kann, wird es gezwungen sein, sich zu entscheiden. Es wird nicht gleichzeitig Spitzenreiter bei den neuen Technologien, leuchtendes Vorbild bei der Bekämpfung des Klimawandels und ein unabhängiger Akteur auf der Weltbühne werden können.
Die demografische Entwicklung Europas, so der Report, sei ein sehr wichtiger Faktor bei all dem.
Die EU steht erstmals in ihrer jüngeren Geschichte am Beginn einer Phase, in der das Wachstum nicht mehr durch den Bevölkerungszuwachs gestützt wird. Bis 2040 wird die Erwerbsbevölkerung voraussichtlich um fast 2 Millionen Arbeitskräfte pro Jahr schrumpfen. Um das Wachstum anzukurbeln, wird stärker auf Produktivität gesetzt werden müssen.
Alle reden von Bürokratie. Draghi aber zeigt auf, wie sich das Bürokratiemonster namens Europäische Union in Zahlen ausdrückt.
In den USA wurden auf Bundesebene in den vergangenen Kongressjahren, also von 2019 bis 2024, rund 3.500 Gesetze und rund 2.000 Beschlüsse verabschiedet. In demselben Zeitraum wurden von der EU rund 13.000 Rechtsakte verabschiedet.
Er mahnt massive, noch nie dagewesene Investitionen an. Dies sei notwendig, um den EU-Turbo zu zünden.
Um die in diesem Bericht dargelegten Ziele zu erreichen, sind auf der Grundlage der jüngsten Schätzungen der EU-Kommission jährlich zusätzliche Investitionen in Höhe von mindestens 750 bis 800 Milliarden Euro erforderlich, was bis zu 4,7% des Bruttoinlandsprodukts der EU im Jahr 2023 entspricht. Zum Vergleich, die Investitionen im Rahmen des Marshallplans zwischen 1948 und 1951 entsprachen 1-2% des BIP der EU.
Der Draghi-Report ist also eine kluge Roadmap, wie es Europa wieder auf die vorderen Plätze schafft. Dafür gab es jetzt sogar den wichtigsten Preis der EU. Was mich wundert als neue EU- und deutsche Staatsbürgerin, Worauf warten eigentlich alle mit der Umsetzung? Wenn der Draghi-Report den Weg zeigt, auf den sich alle einigen können, dann muss man ihn doch nur noch beschreiten. Wie sagt Carsten Linnemann? Einfach mal machen.
Einfach mal arbeiten und machen.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Greg Hands ist ehemaliger britischer Tory-Politiker, der Deutsch spricht. Er erklärt das Drama um die britische Regierung und fällt ein klares Urteil, was den aktuellen Premier Keir Starmer angeht.
Starmer ist auf verschiedene Arten und Weisen der Schwächste.
Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt das starke Plus der US-Börse. Außerdem lernen wir, wie eine 18-Jährige aus Irland mit einer mutigen Idee gegen Plastikmüll kämpfen will. Im politischen London geht es hoch her. Premierminister und Sozialdemokrat Keir Starmer steht massiv unter Druck, seit seine Labour-Partei bei den Kommunalwahlen eine historische Niederlage kassiert hat. Die Kritik kommt inzwischen von allen Seiten, nicht nur aus der Opposition, sondern auch aus den eigenen Reihen. Dabei galt Starmer nach dem klaren Wahlsieg 2024 bei den britischen Unterhauswahlen als linker Hoffnungsträger für Stabilität und politische Erneuerung nach Jahren des Chaos unter den Conservatives. Aber viele haben große Zweifel, wie tragfähig sein Kurs ist, innenpolitisch und international. In dieser Lage lohnt sich ein Blick von außen und zugleich von innen, von jemandem, der das politische System in Westminster über Jahrzehnte aus nächster Nähe erlebt hat, wenn auch von der anderen Seite des politischen Spektrums. Greg Hands ist ehemaliger Staatsminister für Handel und früherer Chairman der Conservatives und er gehört zum wirtschaftsliberalen Flügel der Tories. Der Mann spricht Deutsch, denn er hat kurz vor der Wende in Berlin gelebt und er spricht Klartext heute Morgen hier im Podcast. Guten Tag, Greg Hands.
Guten Tag, Frau Spieker.
Keir Starmer und die Labour Party haben vor nicht mal 2 Jahren deutlich gewonnen und jetzt steht Starmer vor einem Scherbenhaufen seiner politischen Karriere wirklich. Was ist da eigentlich passiert? Wie konnte es so schnell kippen?
Ich denke, viele Leute in Großbritannien stellen sich die gleiche Frage. Labour hat eine sehr große Mehrheit gewonnen im Juli 2024. Ich habe selber meinen eigenen Sitz verloren bei der Wahl, aber was ist passiert? Ich denke, eigentlich seine Probleme waren schon 2 Dinge von Anfang an. Erstens, das war nicht richtig eine Stimmen für Labour in Juli 2024. Das war eher Stimmen gegen die Tories. Die Leute hatten einfach zu viel gehabt nach 14 Jahren. All diese andauernde Wechseln von Premierminister, diese andauernde Krisen in der Regierung, Krisen, zum Beispiel verschiedene Brexit-Deals, die gescheitert waren. Und die Leute haben einfach gesagt, wir haben genug gehabt von den Tories 2024. Und das war nicht richtig eine Stimme für Starmer, auch nicht für Labour. Starmer saß dort 4 Jahre lang, hat einfach so abgewartet. Zweitens, das Problem, ich denke, Starmer selber, der ist ein intelligenter Mensch und kein schlechter Mann, würde ich sagen. Aber was niemand richtig bemerkt hatte, der hatte keine richtigen Meinungen oder Manifest oder irgendwie nicht die Eigenschaften, die Entscheidungen zu machen, die man braucht von einem Premierminister oder in Deutschland von einem Kanzler oder Kanzlerin. Das heißt, die müssen irgendwie eine Idee haben, was sie machen möchten, wenn sie der Boss oder die Boss sind. So, auf diese verschiedenen Gründen ist die Starmer-Regierung, der ist jetzt noch kaum am Leben, aber der ist noch nicht tot als Premierminister, aber es wird immer schwieriger sein für ihn.
Ja, stellt sich also die Frage, trotz des Drucks aus der eigenen Partei will Starmer unbedingt im Amt bleiben. Also der hält wirklich fest an seinem Stuhl momentan, obwohl sein politisches Schicksal doch eigentlich besiegelt ist. Warum macht er das?
Ja, das ist normal in Großbritannien. Wenn man zeigt deine Schwäche, dann ist Feierabend. Aber ich vermute, es ist noch möglich, dass Starmer sagt, vielleicht sogar diese Woche, vielleicht sogar morgen, heute, er könnte sagen, ich habe einfach genug gehabt oder da ist die Unterstützung nicht da.
Also wenn Starmer nicht freiwillig gehen will, könnte ihn jemand aus den eigenen Reihen um den Parteivorsitz herausfordern. Wie würde es dann weitergehen? Wie könnte ein solches Szenario aussehen?
So die Regeln bei Labour sind anders als bei den Tories. Und es ist schwieriger, eigentlich in Labour einen Parteichef zu stürzen. Premierminister zu stürzen. Die Regel ist, dass 81, ich denke, das ist 20% von den MDBs, von den MPs, müssen für einen anderen Kandidat aussagen. Mhm. Das heißt zum Beispiel Wes Streeting, der war der Gesundheitsminister bis vor kurzem, bis gestern. Mhm. Und der hat gesagt, ich kandidiere gegen Starmer. Und jetzt muss er 81 MPs finden, die sagen würden, ich bin für Wes Streeting, nicht für Keir Starmer aus den 400 MDBs. Das ist nicht unbedingt einfach und das probiert er im Moment. Mhm. Ich denke, die Erwartung ist, dass er kriegt die 81 Stimmen von den MDBs. Außerdem hätte das wahrscheinlich nicht gemacht. Ja? Mhm.
Also wir haben besprochen, die Tories und Labour wirken beide auf ihre eigene Art und Weise erschöpft sozusagen. Und Reform UK, die Partei von Nigel Farage, profitiert massiv von dem Gefühl, die da oben hören sowieso nicht zu. Das hat man auch bei den Kommunalwahlen der vergangenen Woche gesehen. Wo bietet Farage also Lösungen, wo andere Parteien versagt haben? Was sind diese großen Themen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und eigentlich ist es sehr gefährlich, ich denke, die Lage im Moment. Denn ich bin persönlich sehr gegen Farage als Tory. Ich bin ein Tory in der Mitte. Aber warum ist Farage so stark? Denn erstens ist Labour so schwach geworden und hat sich irgendwie so bei regieren zu können, so unfähig. Mhm. Der Starmer, das intelligente Mensch, aber wie ich sagte, der ist irgendwie bei dieser Stelle als Premierminister. Ich bemerke das. Ich habe unter 5 Tory-Premierministers gearbeitet. Ich habe auch eng Blair und Brown angesehen in meiner Zeit im Parlament. Also 7 Premierminister. Und Starmer ist auf verschiedene Arten und Weisen der Schwächste. Der hat keine, wie ich sagte, der hat keine große Meinung über irgendwas, er macht keine Entscheidungen und er hat kein Mitleid, ich denke, für das Volk. So, ich denke, Labour ist ein Problem. Aber zweitens, die Leute haben noch Erinnerungen von den Tories und erinnern sich ein bisschen an Boris, an Liz Truss, Theresa May, die Premierminister, das war einmal ein bisschen chaotisch. Und die Leute sagen, ja, okay, die Tories, es wär vielleicht zu bald, dass die Tories zurückkommen. Ja, wir waren nur vor 2 Jahren los von den Tories. So, die suchen was anderes. Und deswegen ist die Reformpartei stark und die Grüne Partei stark. Und die Grüne Partei in Großbritannien ist ein bisschen anders als die Grüne Partei in Deutschland. Die Grüne Partei in Großbritannien ist eher wie die Linke in Deutschland. Mhm. Es ist sehr, 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 so eine echte Linke, so sozialistische Partei, eher als die Grünen in Deutschland. So, ich denke, die in den Kommunalwahlen letzte Woche waren die Grünen und Reform sehr stark. Und auch Scottish National Party, Plaid Cymru in Wales. So, die ganze Lage zersplittert im Moment.
Ja, und das gesamte Modell der moderaten Mittepolitik hat man das Gefühl. Also das Phänomen kennt man auch in Deutschland, in Amerika sieht man ähnliche Tendenzen. Also da die Politik der Mitte hat große Schwierigkeiten, momentan die Unterstützung des Volkes zu bekommen.
Total, total. Da sieht man Ähnlichkeiten zwischen Großbritannien und Deutschland und bisschen weiter entfernt, aber Amerika auch. Viele europäische Länder haben genau das gleiche Problem, denn das Volk denkt, dass die Politiker im Allgemeinen oder das System hat gescheitert. Und da ist dann die Möglichkeit, eine Lücke öffnet sich für andere Parteien und meistens weit links oder weit rechts.
Ist die Partei von Nigel Farage wirklich eine rechte Partei oder ist sie eher so ein Anti-System-Vehikel? Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, Ich denke persönlich, ich bin überhaupt kein Fan von Farage und seiner Partei. Aber die Reformpartei ist anders als zum Beispiel die AfD in Deutschland. Die Reformpartei ist niemand würde sagen, dass es eine faschistische Partei oder neofaschistische Partei oder neofaschistische Tendenzen hat. Farage ist nicht wie der Björn, wie heißt der in Thüringen?
Höcke.
Björn Höcke, ja, der ist eher ein bisschen mehr wie eine Thatcherite eigentlich von seinem Hintergrund. Aber der ist doch Rechtspopulist, aber der ist nicht far-right, Farage. Aber hinter Farage sind öfter so dunkleren Charakter, ab und zu mal. Und zweitens, sein Problem ist, dass Farage ist nur Farage. Seine Entourage, also die anderen Leute um Farage, sind meistens schwach oder so unprobiert oder sind auch unbeliebte Ex-Tories, die stehen jetzt bei Farage. Also ich denke, wenn es kommt zu einem Bundestagswahl in Großbritannien, einer General Election, würden viele Leute sagen, ja, kleinen Moment, aber der Farage, ich mag Farage, aber wer würde denn der Verteidigungsminister sein? Wer würde denn der Außenminister sein oder die Außenministerin oder Finanzminister oder Ministerin? Wer würde er oder sie sein? Und ich denke, das ist dann plötzlich problematisch für Farage. Er könnte so eine gute Oppositionspolitiker sein, aber echt, ob er Regierungspolitiker ist, ist völlig unbewiesen.
Es bleibt also sehr interessant in der britischen Politik momentan. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht und hoffen, dass wir da mit Ihnen im Austausch bleiben können. Vielen Dank für diese Einblicke auf jeden Fall,
ja,
Greg Hans.
Ich danke auch. Ja. Vielen Dank.
Manchmal sagen Menschen zu uns, ich höre euch jeden Morgen im Podcast und irgendwie habe ich das Gefühl, wir kennen uns schon. Und ehrlich gesagt, genauso geht's uns auch. Denn über die Jahre ist das ein morgendliches Ritual für Sie und für uns. Wir begleiten Sie beim ersten Kaffee, auf dem Weg ins Büro oder einfach mitten im ganz normalen täglichen Chaos. Und deswegen freuen wir uns jetzt darauf, aus dieser täglichen Stimme im Ohr Begegnungen zu machen. Live in echt. Wir bringen diesen Morning Briefing Podcast als Late Night Briefing auf die Bühne. Und ich darf das Ganze gemeinsam mit the one and only Jörg Thaddäus moderieren, was garantiert für einige überraschende Momente sorgen wird. Mit dabei sind natürlich auch Gabor Steingart, Alev Doğan, Diana Kinnert, spannende Gäste und hoffentlich auch ganz viele von Ihnen. In München ist Allianz-Chef Oliver Bäte dabei. In einer anderen Show begrüßen wir NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und wir kommen nach Hamburg, Heidelberg, Berlin, Köln, Erfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Essen und München. Es wird politisch, pointiert, manchmal überraschend, manchmal zum Lachen und manchmal natürlich auch zum Kopfschütteln. Es wird spontane Momente geben, unerwartete Wendungen, gute Gespräche, also eigentlich genau wie der Podcast, nur mit besserem Licht und hoffentlich auch Applaus. Und ehrlich, die schönsten Momente passieren oft in der Pause oder nach der Show, wenn plötzlich Menschen vor uns stehen und sagen, ich höre euch jeden Morgen. Und dann redet man los, als würde man sich schon ewig kennen. Genau darauf freuen wir uns. Auf Gespräche im Foyer, auf Begegnungen nach der Show, auf bekannte Gesichter und neue Pioneer-Freunde. Also kommen Sie vorbei, lernen Sie uns kennen und lassen Sie uns endlich auch Sie kennenlernen. Schauen Sie in die Shownotes für alle Termine und Infos. Also kommen Sie vorbei, das wird besonders.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da war gestern kein Feiertag. Die Märkte schlafen nie. Anne Schwedt in New York ist uns zugeschaltet. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Donald Trump ist mit dem Who's Who der US-Wirtschaft in Peking auf Staatsbesuch. Wie reagiert die Börse auf die Signale aus China?
Ja, da sieht man so eine Mischung aus Erleichterung und Nervosität. Einerseits haben ja beide Seiten sehr versöhnliche Töne angeschlagen. Trump und Xi Jinping sprechen von Partnern statt Rivalen, von einer der wichtigsten Beziehungen der Welt und von Chancen auf mehr Handel, etwa bei US-Öl und Agrarprodukten. Und das kommt bei den Märkten grundsätzlich gut an, weil es Hoffnung macht auf weniger Handelsstress und vielleicht auch auf neue Deals für US-Konzerne. Gleichzeitig sorgt Chinas sehr klare Warnung beim Thema Taiwan aber für Unruhe. Xi Jinping spricht offen von möglichen Konflikten, falls die Unabhängigkeitsfrage falsch gemanagt wird. Und genau dieser Spannungsbogen spiegelt sich auch an der Börse wider. China-abhängige Titel wie Tech, Industrie und Konsumwerte reagieren sehr sensibel auf jedes Wort aus Peking. Kurzfristig dominiert aber der Eindruck, dass beide Seiten zumindest den Willen zeigen, den großen Wirtschaftskonflikt beizulegen, Chelsea.
Anne, insgesamt gingen die US-Kurse nach oben. Was ist eigentlich der Grund?
Ja, da waren tatsächlich die vielen guten Unternehmensbilanzen gestern der Haupttreiber, allen voran Cisco. Die Aktie ist mit rund 13% nach oben geschossen, nachdem der Konzern mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick die Erwartungen klar übertroffen und gleichzeitig ein großes Sparprogramm angekündigt hat. Das hat den Dow Jones kräftig nach oben gezogen und die Stimmung für den gesamten Tech- und Industriesektor aufgehellt. Dazu kommt, dass Schwergewichte wie Nvidia und Amazon weiter sehr stark laufen. Bei Nvidia hilft die Aussicht auf zusätzliche Chipgeschäfte mit, zum Beispiel eben chinesischen Kunden, und insgesamt bleiben die Gewinnperspektiven der großen US-Konzerne bemerkenswert robust und die Signale aus eben China, also mehr Dialog und potenziell engere wirtschaftliche Zusammenarbeit, die haben diese positive Grundstimmung noch eher untermauert, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass manche Teenager statt heimlich zu rauchen und hinter der Turnhalle zu knutschen, wirklich beeindruckende Dinge in ihrer Freizeit tun. Wie zum Beispiel die 18-jährige Arya Satish. Die junge Irin hat gerade für Europa den Earth Prize gewonnen, einen der weltweit wichtigsten Wettbewerbe für Umweltinnovationen von jungen Menschen. Arya hat sich dabei einem Problem angenommen, das uns wirklich alle umgibt.
I was inspired by the growing problem of plastic pollution and wanted to find a way to make biodegradable materials even more useful by degrading existing microplastics.
Sie hat ihre Forschung dem Kampf gegen Plastik, insbesondere Mikroplastik, gewidmet. Das ist mittlerweile nämlich leider überall. In Meeren, im Boden, in den entlegensten Gegenden der Antarktis und auch im menschlichen Körper. Also hat Arya einen pflanzenbasierten Kunststoff erfunden, der biologisch abbaubar ist. Wer jetzt denkt, Moment mal, biologisch abbaubaren Kunststoff, das gibt's doch schon längst. Das stimmt, das gibt's wirklich schon. Aber Arias Plastikalternative, ein Material namens EcoPurge, das kann noch viel mehr.
I built EcoPurge, a biodegradable plastic that not only degrades by itself, but releases an enzyme into the environment to degrade existing microplastics.
Arya erklärt, was ihre Erfindung so besonders macht. Während der Kunststoff in der Erde zerfällt, setzt er ein Enzym frei, das Mikroplastik zersetzen kann. Ein Biomüllbeutel aus EcoPurge würde also nicht nur selbst komplett zur Erde werden, er würde den Boden dabei noch von Plastikspuren reinigen. Ein echtes Multitalent. Das fand auch die Jury und hat diese Idee mit einem Preisgeld von $12,500 belohnt. Arya will dieses Geld nun nutzen, um weiter an ihrer Idee zu forschen. Würde jeder Haushalt in der EU nur noch dieses Material für Mülltüten benutzen, wären das mehrere hundert Millionen Plastiktüten im Jahr, die nicht in Grünflächen oder Meeren landen. Ich drücke Arya und ihrer tollen Idee also fest die Daumen und hoffe, dass sie trotz ihrer wissenschaftlichen Durchbrüche Zeit findet für ganz normale Teenager-Dinge. Ein bisschen Spaß muss sein. Ich wünsche Ihnen jetzt einen lebensbejahenden Start in dieses Wochenende. Ich bin Chelsea Speaker und morgen früh hören Sie hier Aleph Doğan mit der Morning Briefing Weekend Edition. Same time, same place. Watch them go.